Guten Morgen. Am Mikrofon begrüßt Sie Margarete Wohlan. Er galt unter den Kabarettisten als Poet und Philosoph. Seine Kleinkunst war literarisch, politisch, lyrisch und immer auch mit einem Schuss Slapstick versehen. Die Rede ist von Hans-Dieter Hoesch. 1925 am Niederrhein geboren und mehr als 50 Jahre auf Kabarett- und Kleinkunstbühnen aktiv. Ende 2005 starb er im Alter von 80 Jahren. Knapp 25 Jahre zuvor sprach der RIAS-Redakteur Olaf Leitner mit Hans-Dieter Hoesch. Es wurde ein Gespräch über das Leben, sein persönliches Leben, aber auch seine Sicht auf den einen oder anderen Aspekt des Lebens im Allgemeinen. Das Ganze garniert mit Kostproben aus seinem reichhaltigen Kabarettprogramm. Das Duzen und gelegentlich im Hintergrund zu hörende Feuerzeug ist natürlich absolut normal. Will sagen, gehört in die Zeit. Das schwarze Schaf vom Niederrhein, gesendet im RIAS am 30. Dezember 1981.
Du hast ja gleich nach dem Krieg angefangen, Kabarett zu machen. Auch noch bei einem Studentenkabarett habe ich in Die Toleranten, ein hübscher Name. Und dann hattest du hinter deine eigene Firma sozusagen. Ja. Was hat man damals eigentlich an Kabarett gemacht? Was war eigentlich damals so nach dem Kriege die Themen?
Ja, also die Hauptthemen waren eigentlich so diejenigen, die heute auch immer noch eigentlich, jedenfalls für mich, Hauptthemen sind. Man hat auf der einen Seite, wie soll ich mal sagen, die Stunde Null begrüßt und war voller Hoffnung und voller Fantasie. Und auf der anderen Seite hat man dann schon sehr früh festgestellt, dass das also mit der Stunde Null wohl nicht so ganz das Richtige war und hat schon gleich wieder gegen den Militarismus, gegen den deutschen Nationalismus. Es war natürlich, sagen wir mal, noch nicht so linksorientiert, es war nicht so sozialistisch orientiert, aber sehr pazifistisch und vor allen Dingen das große Stichwort auf unseren unsichtbaren Fahnen hieß damals Toleranz. Darüber ist ja nun in den letzten Jahren eine große Diskussion im Gange, ob Toleranz auch und so weiter, wie weit sie gehen darf und so weiter. Aber damals hieß das für uns eigentlich jeden anhören, jeden ausreden lassen und niemanden verdammen, bis auf die Nazis natürlich, das war klar. Aber untereinander Respekt vor der Meinung, eigentlich das, Rosa Luxemburg, nicht wahr? Die Freiheit ist die Freiheit, immer die Freiheit des Andersdenkenden. Um das nun mit aufzubauen, um dieses Bewusstsein für echte Demokratie zu schärfen, haben wir damals Kabarett gemacht. Dazwischen lagen natürlich auch die üblichen Klamottenszenen, denn ich bin da nach wie vor der Ansicht, Kabarett soll auch nicht nur, sagen wir mal, über die linke Schulter gesungene Politchoräle beinhalten, sondern auch soll den Darstellern und dem Publikum, zwischendurch auch gerade dem linken Publikum, Spaß machen. Es soll auch mal eine große Lache im Raum stehen. Umso mehr kann man sich dann wieder die anderen Dinge, die dann, sagen wir mal, sehr... Ich habe immer sehr für das chorische Kabarett geschwärmt, für die oratorischen Formen, so wie sie 47 ja schon ganz in den ganz frühen Zeiten des Komödiens, was mich dann auch mehr oder weniger immer weiter bestärkt hat, Kabarett zu machen. Es waren eigentlich dieselben Themen, nicht? Nur in meinem Fall ist das so, dass die jungen Leute von heute das ja gar nicht wissen. Die meinen ja immer, ich wäre erst seit 68 politisch geworden.
Diese Frage, die du gerade anschneidest, nach der Toleranz, die du ja wieder aufgenommen hast, ja, in diesem Lied vom runden Tisch, dieses berühmte. Ja. Wo beginnst du da eigentlich dann doch Leute von dieser Tischrunde auszuschließen?
Das ist der Moment, wo mir ein ehemaliger Nazi sagt, das ist alles Schwindel, das ist alles mit den KZs, das ist Gräuelpropaganda, das ist gar nicht wahr und der Hitler ist unser Mann, auch heute noch, und die also wirklich unbelehrbar sind und wirklich auch nicht davor zurückscheuen würden, wenn man sie nicht hoffentlich im Zaum hält, wieder zu neuen Gewalttaten überzugehen.
Den möchte ich sehen, der mir untersagt, mich mit einem Liberalen an einen runden Tisch zu setzen. Den möchte ich sehen. Wie er festen Schritts auf mich zukommt, die Hände in den Taschen und dann von oben runter fließend zu mir sagt, mit wem sitzen du da? Feines Gesorgs, wa? Naja, du warst schon immer was Besseres. Das Bier wird mir nicht schmecken, so täuscht man sich halt. Wechselst mal wieder das Hemd, wie mir scheint. Darauf gibt's nur eine Antwort. Quatschkopf. dieser Liberale hier ist mein Freund. Den möchte ich sehen, der mir untersagt, mich mit einem Christen an einen runden Tisch zu setzen. Den möchte ich sehen. Wie er feinnervig mich beäugt, sich bei mir einhakt, ein paar Schritte mich entführt und dann in seiner hochgestochenen Suppe rührt. Du mit dem? Das halte ich doch für absurd. Dessen Bier schmeckt doch nach Weihwasser und nichts ist bewiesen. Die Kirche ist doch ein alter Hut. Was für alte Leute, wo man betet und greint. Darauf gibt es nur eine Antwort. Das ist deine Ansicht. Aber dieser Christ hier ist mein Freund. Gott, wie viele Jahre wünsche ich mir schon einen alten, großen, runden Tisch, an dem die verschiedensten Menschen sitzen. Und einer davon wäre der Hüsch. Den möchte ich sehen, der mir untersagt, mich mit einem Erzdemokraten an einen runden Tisch zu setzen. Den möchte ich sehen. Wie er zunächst überlegt, dann aber doch mich anspricht, zunächst um den heißen Brei geht, dann aber doch zu verstehen gibt, ungeheuer enttäuscht zu verstehen gibt. Naja, Sie hatten ja schon immer eine Vorliebe für gewisse Extreme. Wir dachten uns nur, wo Sie jetzt älter geworden, hätte sich das vielleicht gelegt. Erstaunlich. Erstaunlich. Gerade von Ihnen hätten wir das gemeint. Darauf gibt es nur eine Antwort. Sie mögen recht haben. Aber dieser Erzdemokrat hier ist mein Freund. Den möchte ich sehen, der mir untersagt, mich mit einem Kommunisten an einen runden Tisch zu setzen. Den möchte ich sehen. Wie er auf mich zufedert, mir die rechte Hand auf die linke Schulter legt, sich dann langsam herabbeugt und zu mir sagt, muss das sein? Aber Sie können doch, weiß Gott, auch Ihr Bier woanders trinken. Haben ausgerechnet Sie doch gar nicht nötig. Und außerdem wird sich das sicher rumsprechen. Nein, nicht, dass ich stören wollte. Ich habe es nur gut gemeint. Darauf gibt es nur eine Antwort. Vielen herzlichen Dank. Aber dieser Kommunist hier ist mein Freund. Gott, wie viele Jahre träume ich schon den gleichen Traum vom gleichen Stoff. Von Bruder und Schwester, Vater und Sohn. Und einer davon heißt Schretzmeier und ein anderer Oberhof. Und alle reden und trinken, essen und denken nach Herzenslust und Gelüsten. Mit Ausnahme der Faschisten. Den möchte ich sehen, der mir untersagt, dieses Lied öffentlich vorzutragen. Den möchte ich sehen. Darum singe ich dieses Lied und wollte das hier mal sagen.
Neulich sagte mein Freund, du liest so wenig Zeitungen. Da sage ich, ja, das kommt daher, weil ich lese lieber in Menschen oder ich lese lieber an Menschen etwas ab. Von ihrer Art, sich zu verhalten, von ihrer Sprache, von ihren Gewohnheiten. Gut. Aber ansonsten halte ich mich schon dazu an, ich bin ja nun aggressiv, ziemlich gehemmt, wie die Psychologen sagen würden, auch mit einem, der von der konservativen Ecke kommt, mich lange zu unterhalten. Und selbst dann, wenn er mir sagen, wie neulich passierte das, dass jemand sagte, wissen Sie, ich höre Ihnen schon seit 1951 zu und verfolge auch immer das, aber es gibt Stellen an Ihnen, die kann ich nicht leiden. Und ich wusste, aus welcher Ecke das kam. Da bin ich natürlich nicht sofort aufgestanden, sondern habe mich mit ihm weiter unterhalten. Ich habe gesagt, es ist vielleicht ganz gut, dass es einige Stellen gibt, wo Sie mich nicht leiden können. Lassen wir das doch so. Lassen wir das so. Ich will Sie gar nicht... Ich meine, ich versuche immer, und das ist halt, bei jungen Menschen ist das auch schwierig, weil sie das eigentlich nicht begreifen können, ich versuche immer so lange wie möglich mit den Leuten zu sprechen und ich versuche immer so lange wie möglich höflich zu bleiben. Höflichkeit ist ja nun in Deutschland ein Wort, was sehr negativ besetzt ist bei vielen modernen Zeitgenossen, aber ich meine diese Höflichkeit in der Frage der Umgangsformen. Ich möchte dem auch dem politischen Gegner immer noch den Stuhl anbieten, umso mehr versetze ich mich in die Lage, ihm das zu sagen, was ich meine und ihn vielleicht, wenn auch nicht, zu verändern, aber zumindest, man sagt heute, man soll miteinander reden, reden wir miteinander und schlagen nicht aufeinander los. Das ist für mich das Ziel immer, so lange wie möglich miteinander zu reden, zu streiten, damit wir nicht eines Tages aufeinander losschlagen, wobei ja losschlagen noch ein harmloses Wort ist.
Gibt es Werte der Konservativen, die du, oder sagen wir mal Werte, die die Konservativen für sich reklamieren, die du unterschreiben würdest?
Das ist ja auch wiederum eine sehr, sehr breite Front. Konservativ, es gibt, ich habe irgendwo mal den Satz gelesen, die eigentlichen Revolutionen werden von den Konservativen gemacht. Mhm. Ich glaube, das ist Lampedusa. Und dieser Satz hat mich immer ein bisschen fasziniert, aber da muss man natürlich jetzt auch sagen, was ich unter konservativ verstehe. Konservativ sind für mich zum Beispiel Leute, also die ich akzeptieren und respektieren würde, sind zum Beispiel sehr, sehr große Einzelgänger, die sich durch nichts bestechen lassen, auch nicht einmal durch die bestgemeinte Weltanschauung, die versuchen sehr klar und sehr skeptisch zu bleiben, dabei aber den Preis zahlen, ziemlich einsam zu sein oder sagen wir mal zumindest ziemlich alleine zu stehen, die sich nicht organisieren lassen. Und die auch den absoluten Respekt vor Werten haben, die früher mal entstanden sind. Zum Beispiel, ich würde heute sagen, ich lese gerne in ganz alten Theaterstücken, Sophokles oder sowas. Und deswegen muss man noch nicht konservativ sein. Man muss, glaube ich, wenn man konservativ sagt, da gibt es halt die andere Richtung. Ich würde also immer unterscheiden zwischen einem Reaktionär und einem Konservativen. Mich interessieren eure Köpfe und euer Gedankengut. Was ihr am Morgen versäumt und am Nachmittag tut. Mich interessiert bei den Jungen besonders ein schwarzes Schaf. Und bei den Mädchen die knospenden Augen nach kurzem Schlaf. Mich interessieren die sterbenden Bäume am Wegesrand. Mich interessieren die Worte von Träumern auf grauer Wand. Mich interessieren die Lieder der Alten aus klassischer Zeit und meine schweigsamen Freunde nach heftigem Streit. Mich interessieren eure Küchen und wie ihr die Teller spült, wie ihr bei Suppe und Brot den Gang der Geschichte fühlt. Mich interessiert, wenn ihr haushoch verliert und geschlagen seid, was ihr dann denkt und zu welchem Schritt ihr dann bereit. Mich interessieren die schaukelnden Schiffe auf unserem Strom und die gebeugten Geschöpfe beim Beten in unserem Dom. Mich interessiert, ob der Heilige Geist sich der Menschheit erbarmt und dafür singt, dass die Menschheit sich plötzlich umarmt. Mich interessieren die Menschen, die langsam zum Bahnhof gehen, beim Abschied sich küssen und wissen, dass sie sich nicht wiedersehen. All diese Menschen halten sich immer an Menschen fest. All diese Abende mit dem gefährlichen Tagesrest. Darum, ihr Sterblichen, danke ich euch, dass ihr gekommen seid, mich zu ermutigen, weiterzumachen in grausamer Zeit. Mich interessiert eure Heiterkeit, ob ihr schon weiter seid. Weiter als ich, das interessiert mich wahnsinnig. Ich meine, Denken ist ja doch für die meisten Leute zunächst mal etwas Anstrengendes. Da müssen sie was leisten und Denken ist also... Das aber nun da mal genauso wie Essen und Trinken und sonstige Dinge vielleicht doch etwas Sinnliches haben. Also ich meine, bei Essen und Trinken und so weiter, Lieben und das ist alles körperliche Dinge. Aber Denken hat für die Leute immer so was Abstraktes, so was Kaltes, so was Intellektuelles. Dabei ist für mich eigentlich Denken ist manchmal genauso schön und genauso sinnlich wie ein schönes Essen oder ein schönes Bier oder einen schönen Wein. Ich weiß nicht, woran das liegt.
An der Schule vielleicht?
Weil es wahrscheinlich nicht geübt worden ist und zweitens, weil es immer typisch deutsch, typisch germanisch von vornherein mit so einem schweren Ballast ausgestattet ist. Es ist ja in Deutschland auch so, wenn einer heiter ist, sagt man, oh, wie oberflächlich. Ist er ernst, sagt man, ach, der hat resigniert. Nicht? Also das ist wahnsinnig schwierig. Dabei kann sich beides mischen, wie ich es gerne habe, und kann dabei, ich weiß nicht, ich kann dir nicht erklären, warum das immer noch nicht so aufgefasst wird, dass, ich meine, es gibt einen Autor, Thomas Bernhard, den ich sehr liebe, vor allen Dingen auch als Theaterautor, wo also fast die gesamte deutsche Presse bis heute noch nicht erkannt hat, dass das ein wahnsinniger Komödienschreiber ist. Und sobald ich den lese, vielleicht ist er gelesen besser als gespielt, ich weiß es nicht, ich muss wahnsinnig lachen. Und alles schreibt davon pessimistischer Metaphysik und vom Alpen Beckett und all diesen Dingen. Und es ist einfach, glaube ich, die Schwierigkeit darin, auch dem Ernst immer noch die Heiterkeit abzugewinnen. Das will man nicht. Das muss in Deutschland getrennt sein. Wie ich eben sagte, also entweder oberflächlich oder der hat resigniert.
Ich habe mal einen Film über Thomas Bernhard gesehen, anlässlich der letzten Filmfestspiele in West-Berlin. Und ich muss sagen, dass er aber einem das auch schwer macht, ihn sozusagen durch diese Tür zu betreten, ja, von der du gerade gesprochen hast.
Das ist richtig.
Er macht eigentlich ein bisschen auf mystisch und
absolut. Ich sehe da auch von seiner Person ab. Ja. Ich trenne das. Ja. Ich lese den so dann, als wenn er... ich meine, er hat die typische österreichische Arroganz auch und den damit leicht zu verbindenden Zynismus. Und das ist eine Sache, die muss ich mir zuliebe übersehen. Ich lese ihn fast so, als wüsste ich gar nicht, wer es ist, aber es ist für mich großes Kabarett, die ganzen Theaterstücke, ganz wahnsinnig großes Kabarett. So würde ich gerne als Kabarettautor Sketche schreiben.
Na, wenn du jetzt schon so für ihn wirbst, dann sag uns doch gleich mal, welches Buch du für Thomas Bernhard Anfänger empfehlen würdest.
Wenn es sich also um Prosa dreht, da würde ich in jedem Falle Gehen empfehlen. Das ist ein schmales Bändchen. Es heißt einfach Gehen, wie das Verb Gehen. Und will dabei gar nichts verraten. Man muss hier ein bisschen einlesen, glaube ich, weil, um die Struktur zu erkennen, die verschiedenen Ebenen, die konjunktivische Art auch, in der er schreibt. An sich nichts Neues, er ist mal Gerichtsreporter bei einer sozialistischen Zeitung gewesen. Und da geht es ja auch immer so, der Angeklagte habe er gesagt, sei er und so weiter. Aber wenn das über drei Ebenen läuft, dann kriegt das so eine ganz gewisse Relativierung und es wird für mich am Schluss so wahnsinnig artistisch. Vor allen Dingen der Kern dieses Buches. Also das würde ich jedem empfehlen. Und als Theaterstück würde ich vielleicht als erstes empfehlen Die Macht der Gewohnheit. Für mich gehört so ein Sprung in die Literatur als Kabarettist immer seit eh und je, solange ich Kabarett mache, hat mit dazu gehört.
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, alle haben nichts dagegen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, von wegen. Grundgesetz, Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich, doch nach dem Gesetz haben sie ein blaues Auge. Wie kommt das? Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das sind drei schöne Worte. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, von der abstrakten Sorte. Vor Gott sind alle Menschen gleich, das spricht sich manchmal rum. Doch hinter ihm, da gilt das nicht, man dreht die Worte um. Für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das steht auf vielen Fahnen. Doch klappt das meistens nie so ganz, für alle Untertanen. Grundgesetz, Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich. Doch nach dem Gesetz, da kriegen sie was aufs Maul. Wie kommt das, wie kommt das? Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, wir wollen's mal untersuchen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, statt resigniert zu fluchen. Mal einfach untersuchen, mal einfach untersuchen. Freiheit? Ha, wollen alle. Keiner was dagegen, im Gegenteil. Freiheit, das ist was, das hat was, die Freiheit. Muss nach wie vor gewahrt bleiben, die Freiheit der Rede, die Freiheit der Gedanken, die Freiheit des Bauches, die Freiheit des Penis, die Freiheit der Kunst, die Freiheit der Religion, die Freiheit der Wissenschaft, die, was haben wir noch, die Freiheit die Freiheit der Presse, die Freiheit der Wirtschaft, die Freiheit, na, eben die Freiheit, hohe. Die Freiheit, die Freiheit, die Freiheit der Wahlen, die Freiheit der Freiheit, ich bin so frei. Wir müssen aber ganz frei von irgendwelchen Dingen, junger Freund, nicht mal frei von der Leber weg. Sie haben da völlige Freiheit. Diese Freiheit meine ich. Nein, dagegen hat niemand was. Da sind alle dafür. Oberstes Ziel und wie derlei Worte und Werte alle heißen. Nicht wahr? Apropos Werte, Brüderlichkeit ist ja auch ein schöner Wert. Aber ja doch. Aber ja. Da hat auch niemand was dagegen. Alle sind für Brüderlichkeit. Alles ist da ganz klar. Denn Brüderlichkeit, das ist doch das mit der Nächstenliebe. Nein, das ist eine prima Sache. Da sind alle dabei, wie bei der Glücksspirale, nicht wahr? Da machen alle mit. Ja, 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 das steckt uns auch in Fleisch und Blut. Das verlangen schon die einfachsten Regeln des Anstands. Außerdem hat ja da die Kirche auch mächtig dran gearbeitet, an der Brüderlichkeit, nicht wahr? Nein, das ist eine Selbstverständlichkeit. Schlag ein, du Menschenbruder. Das ist doch, ja... Nicht? Die Brüderlichkeit kennt doch keine Grenzen. Das lassen sich doch alle Menschen gefallen. Da brauchen wir gar kein Sternenswörtchen mehr drüber zu verlieren. Also, nun fehlt uns nur noch die Gleichheit, nicht? Ja, und die fehlt uns wirklich. Da hapert's, da entstehen lange Gesichter, da geht ein Unbehagen durch die Reihen. Ja, Gleichheit, ja. Wie meinen Sie das? Ja, meinen Sie, dass wir alle gleich sind, oder wie meinen Sie das? Also ich will mal so sagen, nicht? Ich bin durchaus für gerechte soziale Verhältnisse, aber nicht für Gleichmacherei. Das wäre ja dann Kommunismus. Ein anderer sagte mir, ja, wenn wir alle gleich wären. Das wäre ja langweilig, ne? Das ist ja auch ein politisches Motiv, nicht? Ein dritter sagte, sehen Sie mal, das ist doch schon von der Natur aus gar nicht möglich. Der eine Bub kommt, sagen wir mal, mit 8 Pfund auf die Welt und der andere nur mit 5,5 Pfund, ne? Ja, da macht doch schon Frau Natur, macht doch schon ganz feine, präzise Unterschiede. Sehen Sie mal, ich bin Professor, sagt ein Herr zu mir, und ich bin ein Arbeitersohn. Heute besteht doch für jeden die Möglichkeit, sich nach oben zu strampeln, aber man kann doch wirklich nicht verlangen, dass ein Straßenfeger so viel verdient wie ein Akademiker, der erstmal jahrelang in sein Studium Geld hineinpumpen muss. Chancengleichheit, Chancengleichheit, d'accord. Aber nicht diese sozialistische Wischiwaschi, alle sind gleich, nicht? Es wäre ja auch dann ja kein Anreiz mehr, ne? Ja, ne? Ich meine, für den Einzelnen, wenn dann alles so rau in rau ist, ne? Ich bin durchaus, wie gesagt, für den Abbau des sozialen Gefälles bin ich durchaus dafür, weil irgendwo muss auch eine Grenze sein. Die Armen sind ja gar nicht so arm, wie sie immer sagen. Die kriegen das nur von einer ganz bestimmten Richtung, mit der ich mich hier nicht äußern möchte, eingetrichtert. Richtig. Und ganz abgesehen davon, ich sehe auch gar nicht ein, warum alles nach unten nivelliert werden soll. Warum? Ja, da können wir gleich den Kommunismus einführen. Niemand kann doch heute, also wirklich offen gesagt, niemand kann doch heute behaupten, dass in unserer Gesellschaft Rangunterschiede sich noch gesellschaftlich äußern. Also wozu das ganze Gerede von der Gleichheit, ne? Ja, wozu? Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, irgendetwas stimmt da nicht. Denn Freiheit und auch Brüderlichkeit haben kein Gewicht. Wenn nicht Gleichheit hier auf Erden, darum kann die Freiheit auch nicht werden. Und auch nicht die Brüderlichkeit. Es wird allerhöchste Zeit. Gleichheit, Gleichheit, Menschlichkeit. Gleichheit, Gleichheit, Freundlichkeit. Gleichheit, Gleichheit, Einigkeit. Gleichheit, Gleichheit, Menschlichkeit.
Ich habe an sich zur Kirche gar kein gutes Verhältnis, aber ich habe zu den Christen ein gutes Verhältnis, beziehungsweise sagen wir mal zu den fortschrittlichen Christen. Ich habe auch zu dem, was man allgemein unter Christentum versteht, in seiner Urform, genauso wie ich zum Kommunismus ein gutes Verhältnis habe, obwohl ich kein Kommunist bin, ich habe viele Freunde unter den Kommunisten, aber ich habe ein gutes Verhältnis dazu, einfach weil sich doch darin, in diesem Ismus oder in jenem Istentum, eine alte Menschheitsutopie versteckt hält, die wir Schritt für Schritt, genauso wie ich zum Beispiel immer noch sage, meine großen politischen Ideale sind die Ideale der bürgerlichen Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die in keinster Weise nach so und so vielen Jahren, nach fast 200 Jahren, bis jetzt verwirklicht worden sind, annähernd verwirklicht worden sind.
In keinem Land der Welt.
In keinem Land der Welt. Und So ist auch meine Einstellung zum, wenn ich zum Beispiel Sätze lese, wie sie in der Bibel stehen und liebe deinen Nächsten oder liebe deine Feinde, du sollst nicht töten, oder auch die berühmte Stelle, Korinther 1,13, und wenn ihr mit Engelszungen redet, hättet ihr Liebe nicht. Und wie dann die Liebe auch definiert wird. Die Liebe addiert nichts hinzu, sie bläht sich nicht, sie duldet und so weiter. Dann sind das meine Sätze. Also sind das Sätze aus der Bibel, aber das sind Sätze, die ich ein bisschen für mich programmatisch versuche zu verarbeiten. Weil es ist sehr viel Hass in der Welt. Und ich möchte eigentlich ein bisschen versuchen, ein bisschen mehr Liebe reinzubringen. Das heißt, auch von der Strategie her. Wie gesagt, Kirche als Organisation, nee. Aber Jesus Christus, Christentum, vor allen Dingen, was mich halt sehr freut, was ich schon vor Jahren immer mir gewünscht habe, dass jetzt, auch was die Friedensbewegung betrifft, die kirchlichen Organisationen, die jungen Christen vor allen Dingen, die Kirche von unten, die Basis der Kirche, dass sie sich sehr stark einschalten und ganz wichtige Träger in der heutigen Friedensbewegung sind, eigentlich eine Sache, die ich mir schon vor 10, 15 Jahren a. vorgestellt und b. gewünscht habe, dass das jetzt ganz offensichtlich und ganz konkret nach außen hin auch möglich ist. Das finde ich eine ungeheuer hoffnungsvolle Sache für mich. Ich glaube auch für viele andere. Ich sing für die Verrückten, die seitlich umgeknickten, die eines Tages nach vorne fallen und unbemerkt von allen an ihrem Tisch in Küchen sitzen und keiner Weltanschauung nützen, die tagelang durch Städte streifen und die Geschichte nicht begreifen, die sich vom Kirchturm stürzen, die Welt noch mit Gelächter würzen und für den Tod bei Zeiten sich selbst die Glocken läuten, die an den Imbisstheken hängen, sich weder vor noch rückwärts drängen und still die Tagessuppe essen, dann alles wieder schnell vergessen, die mit den Zügen sich beeilen, um nirgendwo zu lang zu weilen, die jeden Abschied aus der Nähe kennen, weil sie das Leben Abschied nennen, die auf den Schiffen sich verdingen und mit den Kindern Lieder singen, die suchen und die niemals finden und nachts vom Erdboden verschwinden. Die Wärter stehen schon bereit mit Jacken, um werkgerecht die Irrenden zu packen, die freundlich auf den Dächern springen. Für diese Leute will ich singen, die in den großen Wüsten sterben, den Schädel schon in tausend Scherben. Der Sand verwischt bald alle Spuren, das Nichts läuft schon auf vollen Touren, die sich durchs rohe Dickicht schieben, vom Wahnsinn wund und krank gerieben, die durch den Urwald aller Seelen blicken, den ganzen Schwindel auf dem Rücken. Ich sing für die Verrückten, die seitlich umgeknickten, die eines Tages nach vorne fallen und unbemerkt von allen sich aus der Schöpfung schleichen, weil Trost und Kraft nicht reichen und einfach die Geschichte überspringen. Für diese Leute will ich singen. Konservativ, aber ich bin ziemlich altmodisch und das kriegen viele Leute auch von denen, zu denen ich mich eigentlich rechne, kriegen das in einen komischen Hals und wahrscheinlich riechen sie irgendetwas, dass sie sagen, also der Hüss ist zwar in Ordnung, aber irgendwo ist er doch nicht in Ordnung und man wird nicht schlau aus ihm und Er ist uns zu freundlich und er ist uns zu leise und er ist uns auch, wie die Anarchisten sagen, mir bist du zu lax. Das Programm war wieder viel zu lax. Und ich sag dann immer, komm, bleib cool und bleib ruhig und mach du dein Programm, ich mach mein Programm. Die Geschichte wird uns beide über die Nase hauen. So ist es halt, nicht wahr? Wir können, wenn wir... Also, ich habe mal einen, also, was war das vor einem halben Jahr im Unterhaus, wäre ich aus meiner Haut gefahren und hätte mich geprügelt, was man mir überhaupt gar nicht ansieht. Nicht? Das ganze Unterhaus war weiß im Gesicht. Aber das war eine andere Geschichte, der beleidigte meine Frau plötzlich auch noch, ne? Weil ich ein Gespräch abbreche. Meine Frau wollte nach Hause und ich brach das Gespräch, ja, ich sagte, ich muss jetzt nach Hause. Meine Frau ist schwer krank und so, und wir dürfen es hier nicht, also bis in die Nacht hinein ausdehnen. Und dann ging ich zum Ausgang und da saß ein Jatzer, mit dem ich in der Woche drauf was zu tun hatte. Und der hielt mich jetzt 2 Minuten an der Tür auf. Da kam der junge Mann und der sagt, du wolltest doch nach Hause gehen, deine Frau ist doch so krank.
Oh Gott.
Das kann wohl nicht weit her sein mit der Krankheit. Und da bin ich aus der Hand gefallen. Ich sag das nochmal. Das kann wohl nicht weit her sein mit der Krankheit. Und du, ich bin wirklich kein körperlich, also... Ich bin auf den zugesprungen, habe ihn hier oben am Kragen gepackt und habe gesagt, jetzt will ich dir mal was sagen, noch ein Wort oder was passiert was. Und dann ging der gegen mich an, dann habe ich ihn so genommen, habe ihn so gegen die nächste Wand geschleudert. Ja? Und das ganze Unterhaus im Foyer, die 100 Leute, die guckten alle und sagten, das darf nicht wahr sein, also das gibt's nicht. Und dann kamen sofort welche, die also dann dazwischen sagten, Ruhe, Ruhe. Und ich habe dann hinterher nach einer halben Stunde gleich gesagt, das war falsch, das war völlig falsch, Mensch, du bist deinem Standpunkt nicht treu geblieben.
Aber die Anarchisten haben daraufhin gesagt, das Programm war schon besser.
Nee, das haben sie dann nicht gesagt. Dann kam eine Freundin und sagte, die hat sich dann bei mir entschuldigt. Da habe ich gesagt, weißt du, ich weiß auch, es war gar nicht, es war nichts Politisches, er hat meine Frau beleidigt. Und, aber selbst früher wäre ich da ruhig geblieben, aber ich bin jetzt in so einer Phase, weißt du, weil... So persönliche Angriffe, da reagiere ich jetzt sauer drauf. Und vielleicht, je älter ich werde, vielleicht desto aggressiver werde ich vielleicht noch.
Ich weiß nicht, ob Sie das bemerkt haben, sicherlich auch von früheren Konzerten, sagt man ja heute, auch wenn man 2 Stunden nur trockenen Text spricht, heißt es heute Konzert. Es gibt ja, wer das absolute gehört, hat es sicher längst herausgefischt und herausgehört, es gibt ja einen Akkord, auf den ich mich sehr verlassen kann. Wir sind also, er verlässt sich auch auf mich und... mit dem wir sind eng befreundet und das, an den ich mich fast regelrecht klammere, das ist dieser Akkord. Der kommt bei mir, also wenn es möglich ist, alle 3 Sekunden vor. Ich weiß nicht genau, was das für ein Akkord ist, aber es gibt ja unter Musikern so eine Bezifferungssprache. Gitarrenfreunde werden sich da exzellenz auskennen. Dieser Akkord heißt beziffert D-Moll 7. Ich weiß das nicht einzuordnen. Für mich klingt der so wie Ravenna. Das ist ganz... Nicht? Das ist das. Da habe ich wenigstens was in der Hand, aber D-Moll 7, das klingt ja wie die Straßen in Mannheim, H3 und KL und F. Das muss eine hochmusikalische Stadt sein, dieses Mannheim. Nicht? Aber immerhin, nicht? Ohne den gehe ich nicht aus, hätte ich beinahe gesagt. Daneben liegt ein zweiter Akkord. So eine ganz winzige Verschiebung, das ist quasi mein Phlegma. Das ist dieser. Nicht? Also nochmal zurück. Ne, schön. Der heißt G7. Auch völlig schwachsinnig. G7 heißt der. Ne? Mit diesen beiden Harmonien habe ich mir eigentlich durchs ganze Leben geschlagen. Beziehungsweise ich habe damit für mich so eine gewisse T42-Symptomatik entwickelt. Sie kennen dieses hübsche kleine amerikanische Liedchen? T42, kennen Sie die? Ne? Ich spiele es mal rasch an, ja? Es geht so. Da du den 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 kann ich nicht. Also das ist der, den ich dann jetzt. Der heißt bestimmt C Major 13 1921 oder sowas. Da gibt's ja die exotischen Dinge. Ne? Aber immerhin, ich will ihn auch nicht mehr können. Ich habe mich jetzt damit abgefunden. Ich will ihn. Ist zu spät jetzt. Jetzt zu spät. Ich mache auch keine Kommas mehr. Ich will nichts mehr. Ich will es nicht. Ich bin es jetzt leid. Nicht? Und jedenfalls, jetzt habe ich schon 4 Akkorde genannt und das ist eigentlich schon eine T42-Symptomatik. Und diese 4 Akkorde, die wandle ich jetzt nun meist in folgender Form, kennen Sie auch, haben Sie längst alles schon gehört, in folgender Form ab. Ich jage sie vor mich hin quasi. Eins, zwei und drei und vier. Stundenlang. Stundenlang. Und so entstehen dann so kleine Liedchen auch, die wirklich alle nur auf diesen vier Harmonien basieren, also auf der Tief-V4-Symptomatik. So wie das folgende. Muss ein bisschen langsamer werden. Sie wissen ja, am Niederrhein gibt es wahnsinnig viele Tanten. Großtanten, Lieblingstanten. Was gibt es noch sonst? Patentanten, Charles-Tanten und so weiter. Und ich habe eine Tante, ich habe nur noch leider eine Tante, die ist jetzt neulich 90 geworden. Hat noch ihr ganzes Gebiss außer einem Zahn. Und guckt auch ab und zu Fernsehen, sagt hinterher immer zu mir, ob ich zugenommen oder abgenommen hätte. Aber liebenswürdig hin. Und diese Tante heißt Anna. Und da habe ich folgendes Lied gemacht. Es war immer in diesem Schema. Tante Annas Sorgen, die bleiben nie verborgen. Weil es nämlich Sorgen sind von jedem Sorgenkind. Wenn man genug zu essen hat, Essen hat, Essen hat. Und dann in so'n fremde Stadt. Nee, 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 nee. Da könnte ja mal ein Erdbeben sein, Erdbeben sein, Erdbeben sein. Und dann wäre der Jung allein. Ich weiß noch, wie es so war und wie er noch so froh war, wenn er zu Haus konnte sein, zu Haus am Niederrhein. Und jetzt reist er überall herum, all herum, all herum. Nun ja, er ist ja auch nicht dumm. Nee, 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 nee. Schwester Elsbeth hat ihn auch gesehen, auch gesehen, auch gesehen im Fernsehen um 9:30. Ja, Übermut tut selten gut, wenn er sich mal nicht verkälten tut und warm angezogen ist, weil die Welt ja so verlogen ist. Ach, was haben wir doch so oft gedacht, oft gedacht, oft gedacht, wenn er seine Fismatenten macht. Nee, 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 der kommt noch mal nach Bettburg-Hau, 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 und zwar in der verrückten Bau. Nee, 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 nee. Ich weiß ja nicht, was der verdient mit sein Spirenzkes ob der Bühne. Ist ja auch egal, bevor ich sterb, möchte ich ihn noch einmal sehen. Auch wenn wir auch nicht gar nicht einverstanden sind, standen sind, standen sind. Er war doch unser Sorgenkind. Nee, 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 nee. Ja, wenn er mal genug zu essen hat, Essen hat, Essen hat. Und immer früh nach Bett geht und immer auf der Straße schön aufpasst und sich der Haar schön schneiden lässt und nicht mehr so viel rauchen tut und immer nett und proper ist und immer schön gesund bleibt und uns nicht ganz vergisst, dann sind wir ihm ja auch nicht Kram, trotz all der Künstlerkram, ja. Tante Annas Sorgen, die bleiben nicht verborgen, weil es nämlich Sorgen sind von jedem Sorgenkind.
Was hat eigentlich diese Orgel bei dir für eine Funktion? Ich meine, ist das sozusagen noch die Verlängerung der Wörter noch mit anderen, emotionaleren Mitteln? Oder ist das so ein Schutzschild? Ich will ja, wie du es ja immer so ganz gerne formulierst, es ist nicht nur eine Notenablagemöglichkeit. Ein bisschen mehr ist es ja schon. Ne?
Naja, also sie ist schon ein bisschen aus dem technischen, wie soll ich mal sagen, Arrangement entstanden. Und zwar, ich habe ja früher am Klavier gesessen oder am Flügel. Und da war immer die Peinlichkeit, dass ich zum Publikum, also über die rechte Schulter singen musste. Mhm. Nicht? Und dann bin ich mal in Basel, habe ich mal gastiert und sah in einem Geschäft diese kleine Orgel und dachte mir, das ist eigentlich toll. Die hat oben wie ein Sekretär, du kannst da deine Texte drauflegen und kannst nach vorne direkt ins Publikum singen. Das war der erste Grund für die Orgel. Und mittlerweile ist die Orgel mit mir natürlich auch so verwachsen, dass du hast eigentlich alle drei Dinge erwähnt, ein Schutzschild. Mhm. Und es ist, glaube ich, mehr als das Klavier oder der Flügel. Es gibt von Hindemith ein Stück, da heißt es, das Klavier ist wie eine Art Schlagzeug zu behandeln. So behandle ich zwar meine Orgel nicht, aber sie ist einfach ein akustisches Dazu zu der Sprache und auch für mich ein dramaturgisches Mittel, nicht den ganzen Abend nur trockene Texte zu lesen, sondern auch ab und zu ein bisschen musikalische Akzente zu setzen. Wobei dann auch mal das ein oder andere wirklich schöne Liedchen entsteht. Das will ich nicht bestreiten, aber eigentlich hat die Orgel doch schon die Funktion, einmal dramaturgisch mit Akzenten die Sache aufzulockern oder zu entwickeln und dann im Gegensatz zum trockenen Text eine Art Liedform. Eigentlich das ideale Programm ist für mich Text, Lied, Text, Lied, Text, Lied. Wobei die Texte in sich auch wieder verschieden sind. Das sind da nicht nur Gedichte, sondern es sind Geschichten, Gedichte, vielleicht auch mal eine reine Moderation, ein Zwischentext, vielleicht auch mal eine reine private Kurzgeschichte oder irgendwas. Also das ist eine Frage des Aufbaus. Dass also jede Nummer sich von der anderen in irgendeiner Weise leicht unterscheidet.
Aber sie hat schon irgendwie, bringt sie ja noch ganz andere Dinge in dir selbst zum Klingen. Du bringst zwar die Orgel zum Klingen, aber sie selber ist eigentlich so der Beleg dafür. Wir haben ja vorhin von Aggressivität gesprochen. Sie hat so eine fröhliche Aggressivität. Ja. Es ist so eine Art Rock'n'Roll-Klavier.
Für mich ist sie halt vielleicht eine Art Quetschkommode mit einigen kabarettistisch-impressionistischen Klängen. Und es stimmt schon, ich habe mich auch wahnsinnig an die Orgel gewöhnt. Ich bin also fast mit ihr verwachsen. Mhm. Wenn man mir die Orgel jetzt wegnehmen würde, würde mir nur einen Stuhl und Tisch geben.
Es ist halt immer die gleiche bis jetzt gewesen.
Ja, es ist immer das gleiche Modell. Ich habe 5 Stück davon. Ach so. Ne? Weil immer mal geht eine kaputt und eine steht in Saarbrücken und eine steht in Bern, wo ich oft bin und dort auch Funk mache und so. Und 2 habe ich zu Hause und eine geht immer mit auf Tournee. Ne?
So habe ich angefangen. Ja. Und dann gibt es noch die T4-Chromatics, da geht es chromatisch abwärts. Die kommen auch immer vor, das sind diese. Da muss man die Schultern immer ein bisschen mitbewegen, dann klingt es chromatischer. Ja. Und dann ist das bei mir schon aus mit der ganzen Harmonielehre und so. Dann habe ich noch eine Menge, meine Freunde wissen das von früher, eine Menge sogenannter freier Akzente zur Verfügung. Ich mache Ihnen mal vor, da ist es an sich egal, was man greift, da geht es nur um Sekunden, um dramaturgische Dosierungen. Also freie Akzente, das sind diese. Nicht? Das ist ganz aleatorisch und ganz spontan. Und? Ja, aber wenn mir gar nichts mehr einfällt, greife ich meist zu einem sogenannten Ostinato. Zu einem Langanhalten, was ja an sich doppeldeutig ist, zu einem Langhalten, ein Ostinato liegt ja immer drunter. Das ist zum Beispiel ein Ostinato in C, ist eine einfache C-Oktave. Ich bin im Moment, glaube ich, der einzige Musiker, der sich um die Tonart C-Dur besonders bemüht. Denn das ist ja eine ausgesprochene Randgruppentonart geworden. Ne? Also richtige Musiker, echte, richtige Musiker, gehen an dieser Tonart höchst elitär vorbei und haben dann meistens folgenden Ton drauf und folgenden Text. Das kann man nicht mehr machen, weißt du. Ja, also sei mir nicht böse, aber entschuldige, ich muss es dir sagen, das kann man nicht mehr machen. C-Dur, tut mir leid, das kann man nicht. Kann man nicht. Und ich möchte wahrscheinlich im nächsten Jahr in Edinburgh eine internationale Gesellschaft zum Schutz aussterbender Tonarten gründen. Weil es ist ja schon in die Sprache übergegangen. Man redet ja auch mal, in welcher Tonart sprichst du eigentlich mit mir und so, nicht? Ist ja ganz klar. Und wir müssen etwas da tun. Wenn Sie also mal bei Ihnen auch mal vielleicht eine Unterschriftenliste auftaucht, unterschreiben Sie bitte. Aus der Methode, es stirbt so vieles aus. Aber auch die... Oh, schauen Sie mal, wie lange das reicht, nicht? Das habe ich bei Karl Orff gelernt übrigens. Da gibt es eine Weihnachtsgeschichte, da liegt auch nur ein langanhaltender Cello-Ton drunter und drüber wird gesprochen. Reicht völlig. Was ich immer sage, es reicht. Reduktion. Hier, bitte, es reicht. Warum denn diese ganze Tastatur? 2 Töne. Eigentlich ja nur eine, aber in Oktave, weißt du? So, damit habe ich dann noch eine Verbindung auch geschaffen zu einer Musik, das meine ich jetzt ganz ernst, die ich zurzeit, ich habe so Phasen, die ich zurzeit ungeheuer liebe. Das ist die amerikanische Minimalmusik. Beim Rausgehen können Sie noch ein paar Strukturen miterleben, gleich. Das sind nur winzige Takte und Strukturen, die ich habe immer ganz wenig verändert, aber im Grunde genommen hat man das Gefühl, es ist immer eine und dieselbe Musik. Daher Minimalmusik. So, das war also das. Und jetzt gehen wir nochmal auf D-Moll 7. Können Sie sich erinnern? D-Moll 7, Ravenna. Zurück. Das war nämlich der kurze Sinn dieser langen Rede. Ich hätte schon damals gleich zu diesem Akkord greifen sollen. D-Moll 7, da kommt jetzt die rechte Hand dazu. Die geht so. Klingt ziemlich autistisch, gell? Wir fallen durch die blaue Frühe.
Oder wie der Tucholsky das mal mit Musik beschrieben hat, ein Häppchen Mozart und ein gepeizter Chopin und dann vielleicht mal wieder ein bisschen Bach. Und so habe ich mir auch immer Kabarett vorgestellt, in der alten Brettelart, nicht? Dass man dann eine Kneipe hat, da ist ein Podium und da steht ein Klavier drauf und nun geht ein Programm los, völlig improvisiert. Einer trägt ein politisches Gedicht von Brecht vor, der andere spielt eine Clementi-Sonatine, dann kommt eine Diseuse, die singt irgendein erotisches Lied, dann kommt ein Philosoph auf die Bühne und liest, was weiß ich, ein Flugblatt von seiner neuen Philosophie vor. Dann kommt ein Pantomime und dann kommt vielleicht wieder sogar eine Gruppe, die singen einen, machen einen Sketch und dann kommt wieder der Pianist, der alles durcheinander spielt, vom Mittelalter bis zum modernen Rock-Jazz und so weiter. Das ist für mich alte Brettelmischung, wo also wirklich von allen möglichen Ecken und Kanten, und mir würde es auch nichts ausmachen, wenn plötzlich da einer eine Kurzgeschichte von Franz Kafka vorlesen würde. Kabarett kriegt für mich nicht, dann ist es für mich nicht nur Kabarett, wenn es sich in kabarettistischen Formen bewegt, sondern es wird für mich dann zum Kabarett, wenn es wo gespielt wird. Das heißt, du kannst für mich auch einen Mozart in einer Kneipe spielen, auf dem Podium, mit einem schlechten Klavier. Das ist für mich großes Kabarett. Genauso wie vielleicht auch ein Walter von der Vogelweide plötzlich in dieser Kneipe war. Wenn du aber jetzt den Kafka im Lesesaal, Wild Quartflieg und so, mit Lämpchen, dann ist das für mich große Kunst, in Anführungszeichen. Aber ich hätte es lieber in dieser Ecke da. Und es würde auch volkstümlicher. Es würde, also jetzt nicht um die Sachen populär zu machen, du musst ja einen Mozart nicht mehr populär machen, aber es würde einfach, es ginge mehr einfach an Menschen ran, die erstmal gern in die Kneipe gehen, die sich aber nicht in einen Konzertsaal trauen.
Was machen Sie hinterher? Haben Sie schon vergessen? Sie gehen doch wieder in das alte Lokal mit dem uralten Ober und dem uralten Essen vom alten Oktober. Was machen Sie hinterher? Ja, was machen Sie morgen? Wo trifft man Sie im nächsten Jahr? Leben Sie alleine? Haben Sie Sorgen? Oder haben Sie keine? Sind Sie vernünftig? Oder sind Sie in Not? Was tun Sie gegen Haarausfall? Husten Sie nicht ständig? Sind Sie schon tot? Oder sind Sie noch lebendig? In welcher Straße wohnen Sie? Tragen Sie Krawatten? Singen Sie im Kirchenchor? Wie geht es Ihrem Vater? Fangen Sie gerne Ratten? Oder wären Sie gerne Pater? Ja, ja, zum Leben muss man geboren sein. Ja, ja, zum Leben muss man erkoren sein. Alles Leben steht und fällt mit dem sogenannten Licht der Welt. Und nochmal, ja, ja, zum Leben muss man geboren sein. Ja, ja, zum Leben muss man erkoren sein. Alles Leben steht und fällt mit dem sogenannten Licht der Welt. Was machen Sie hinterher? Trinken Sie ein Bier? Sind Sie gut versichert? Haben Sie Kinder? Spielen Sie Klavier? Oder sind Sie Erfinder? Glauben Sie an Gott? Oder glauben Sie an sich? Lieben Sie Motorräder? Spielen Sie gern im Sand? Wie oft sagen Sie ich? Was halten Sie von Kant? Haben Sie etwas Schulden? Nehmen Sie Tabletten? Oder haben Sie ein Vorbild aus der Geschichte? Leben Sie in Ketten oder schreiben Sie Gedichte? Sind Sie labil oder sind Sie ein Ränger und drücken gleich zu in Ihren vier Wänden? Oder zählen Sie Ihre Finger an Ihren zwei Händen? Ja, ja, zum Leben muss man geboren sein. Ja, ja, zum Leben muss man erkoren sein. Alles Leben steht und fällt mit dem sogenannten Licht der Welt. Und nochmal, ja, ja, zum Leben muss man geboren sein. Ja, ja, zum Leben muss man erkoren sein. Alles Leben steht und fällt mit dem sogenannten Licht der Welt. Sind Sie eine Kämpfernatur oder sind Sie sensibel? Haben Sie das nötig? Wann brauchen Sie den Himmel? Lesen Sie die Bibel oder lesen Sie Simmel?
was machen Sie hinterher? Kommen Sie zur Ruhe oder möchten Sie mal schreien, damit es mal raus ist? Oder liegt in Ihrer Truhe der Freund des Hauses? Sind Sie ein Feigling? Essen Sie gern Suppen? Gewinnen Sie beim Tischtennis? Haben Sie einen Garten? Spielen Sie auch mit Puppen oder nur mit Karten? Ja, was machen Sie hinterher? Ich möchte Sie nicht stören. Sie sind sicher sehr abgespannt. Das kann ich gut verstehen. Ich kann Sie nicht mehr hören und Sie können mich nicht mehr sehen. Ja, ja, zum Leben muss man geboren sein. Ja, ja, zum Leben muss man erkoren sein. Alles Leben steht und fällt mit dem sogenannten Licht der Welt. Und nochmal, ja, ja, zum Leben muss man geboren sein. Ja, ja, zum Leben muss man erkoren sein. Alles Leben steht und fällt mit dem sogenannten Licht der Welt.
Für mich ist nur wichtig, immer wieder festzustellen, dass ich nicht fertig bin und dass noch vieles für mich zu entdecken ist und sicherlich noch viele Begegnungen stattfinden. Obwohl ich auf der anderen Seite den sehr, sehr starken Wunsch habe, auch zur Zeit eigentlich, weil ich gerade in den letzten 3-4 Jahren wahnsinnig viel getan habe und alle möglichen Freunde liegen mir in den Ohren und sagen, du musst weniger machen, was richtig ist, möchte gerne noch mal so 2-3 Jahre ein bisschen stiller leben wieder. Obwohl die Zeit dazu nicht angetan ist. Ich möchte ein bisschen im Garten sitzen oder mit meiner Frau in der Küche und uns darüber unterhalten, was wir kochen oder was wir einkaufen. Und auch mal wirklich dem einen oder anderen sagen, du, entschuldige, ich habe jetzt keine Zeit. Ich finde das nicht so wichtig, wenn es auch wichtig ist, aber manchen Dingen doch auch ein bisschen die Bedeutungsschwere nehmen. Und einfach sagen, komm, lass mich jetzt mal ein bisschen in Ruhe. Komm dann schon wieder.
Ein bisschen Leben, wie man so schön sagt.
Auch das. Obwohl sich unser Leben, also um das nochmal kurz zu beschreiben, ganz unspektakulär abspielt. Da gibt es nicht einmal eine große Ferienreise. Das spinkt sich eigentlich sehr viel in der Küche ab. Und mit den Katzen und mit dem Hund. Ab und zu kommt die Tochter vorbei. Und dann geht man wieder an die Schreibmaschine. Viel schlimmer sind die Tausende von Telefonaten, die jeden Tag kommen. Und das mal alles so ein bisschen mit Abstand. Auch vielleicht mal der Welt oder auch der Geschichte. Ja, der Geschichte zu sagen, Leute, also jetzt muss das mal einen Moment mal von selbst laufen. Als Einzelner, das wirklich einmal zu sagen, wagt da heute kein Mensch mehr. Ne? Weil er sich dann sofort vorkommt, als hätte man eine Verpflichtung nicht erfüllt. Und dann rase ich dann wieder zu irgendeiner Solidaritätsveranstaltung und finde das auch schön und wunderbar, finde es auch notwendig, aber ich glaube schon, dass es ein bisschen viel ist. Nun wollen wir mal die großen Dinge an uns herankommen lassen und wollen mal gucken, wie denn nun das Jahr 1982, läuft sicher nicht viel anders ab, aber wir wollen halt schon sehen, dass wir manchmal einfach die Schnauze aufmachen, zwischendurch immer wieder. Ich kann es nicht jeden Tag, das schaffe ich nicht. Aber zwischendurch kann ich es dann schon. Hab's auch, glaube ich, oft genug getan. Und hoffen, dass wir ein bisschen was in dieser merkwürdigen Welt, ich sage absolut nicht bitteren, finsteren, schlechten, ich sage merkwürdigen Welt, zum Besten des Menschen verändern.
Hans-Dieter Hösch im Gespräch mit Olaf Leitner. Gesendet im RIAS am 30. Dezember 1981. Er war übrigens gerade in den 80er Jahren ganz besonders produktiv, veröffentlichte viele Bücher und brachte pro Jahr mindestens ein neues Programm auf die Bühne. Von wegen ein bisschen stiller leben wollen. Erst im Jahre 2000 gab er als dienstältester deutscher Kabarettist seine Abschiedstournee. 5 Jahre später starb Hans-Dieter Hösch. Die nächste Archivsendung hören Sie bereits am kommenden Sonntag, dann mit Allein gegen alle, der Quizsendung von und mit Hans Rosenthal. Ich bin Margarete Wohlan und wünsche Ihnen noch einen schönen Radiotag.